Herzlich willkommen zu Diversität in Arbeit 2020. Erste Station, Wartburg-Stiftung Eisenach. Gastgeberinnen, Grit Jacobs, Abteilungsleitung Sammlung, Forschung und Museumspädagogik. Claudia Meissner, Museumspädagogik. Impulsgeber, Jürgen Davo, Geschäftsführer Town & Country, Hörselberg-Hainich.
Zu Beginn einige Worte über die Wartburg, über die Wartburg-Stiftung, über das Museum, in dem wir uns hier befinden. Die Wartburg ist ein Museum, das mit sehr viel Vielfalt aufwarten kann, das mit verschiedensten Formaten aufwartet. Für die Fragestellung vielleicht wichtig ist einzuordnen, mit welchen Besuchergruppen haben wir es hier auf der Wartburg zu tun. Das kann man relativ schnell umreißen. Das sind zum einen bei ungefähr 300.000 Besuchern jährlich die klassischen Bustouristen, die uns besuchen, die ihren Besuch vorher reservieren, dann hierher zu einer Führung kommen, danach das Museum besichtigen und die Lutherstube. Wir haben sehr viele Schulklassen, auch immer mehr Schulklassen, die die Wartburg aufsuchen, oft auch schon unter gezielten Fragestellungen, die im Unterricht erarbeitet worden sind. Das haben wir auch gemerkt, das ist mehr geworden. Es sind ganz klassische Gruppen von, nennen wir es Erwachsenen. Das können Familientreffen sein, das kann ein Betrieb sein, der hierher kommt. Wir haben Individualreisende, die sich natürlich untereinander auch wieder sehr individuell darstellen. Man kann sagen, das klassische 60-plus-Publikum sucht uns auf. Es sind aber unter den Individualreisenden auch verstärkt Familien, die uns aufsuchen und die eben jeweils das Programm auch mitmachen, wenn sie eine Karte kaufen, die Führung durch den Palas erleben, das Museum besichtigen und die Lutherstube, die wir anbieten. Wir selbst, das habe ich damit schon erklärt, bieten diese Führung an. Das ist eine Art der Vermittlung, zugeschnitten seit ungefähr einem Jahr auf unser Publikum. Die Familien werden auch Familienführungen angeboten, die sehr auch sehr gut angenommen werden, wo also dem gesamten Altersspektrum einer Familie Rechnung getragen wird. Es gibt natürlich Sonderführungen zu verschiedenen Themen, auf die ebenfalls reagiert wird. Das sind also die Vermittlungsformate für die Führung. Wir sind genauso Veranstaltungsort wie Museum, das sei hier auch gesagt, das ist ein ganz wichtiges Angebot an unsere Gäste. Ungefähr 40 Veranstaltungen pro Jahr, die also vom MDR Musiksommer über Deutschlandfunk Kultur verschiedene Festivals reichen. Und um noch einmal auf den musealen Teil zurückzukommen, ein weiteres wichtiges Vermittlungsformat sind die Sonderausstellungen, die wir also jedes Jahr anbieten, in denen wir verschiedene Themen, die die Wartburg berühren, aufbereiten für unsere Besucher und die wir auch versuchen, mit individuellen Angeboten für unsere Gäste zu begleiten. Was die Fragestellung unseres Abends angeht, gebe ich an Frau Meissner weiter.
Wir haben uns bei diesem Projekt ja mit der Frage beworben, wie kann die Wartburg als Welterbestätte Angebote für alle Menschen schaffen? Und ich würde dafür erstmal ganz kurz unsere Ausgangssituation schildern. Wir merken immer stärker, und das merken wir an allen Stellen, sei das im Besucherservice, sei das in der Führung, sei das bei den Veranstaltungen, also wirklich insgesamt an allen Stellen mit Besucherkontakt merken wir, dass die Bedürfnisse unserer Gäste individueller werden, beziehungsweise diese individuelleren Bedürfnisse verstärkter geäußert werden. Das betrifft zum Beispiel, dass kleinere Gruppen gewünscht werden, dass individueller abgestimmte Programme gewünscht werden, dass es das Thema Fremdsprachen betrifft, das Thema Barrierefreiheit betrifft, das Thema Familientauglichkeit. Also es ist sehr, sehr vielfältig und das wird immer mehr und immer vielfältiger. Wie wir schon darauf reagieren, ist zum Beispiel eben sehr stark bei der Zielgruppe Familien, dass wir eben mit der Familienführung oder auch mit Familiennachmittagen, mit anderen Programmen pädagogisch ansprechende Programme bieten, dass wir das in kleineren Gruppen machen, dass es dafür spielerischere Zugänge gibt. Auch für die Schulklassen gibt es, weil eben gewünscht, thematische Schwerpunktprogramme, gezieltere Programme, die eben nicht die Wartburg als Gesamtkonzept beleuchten, sondern die sich verstärkt auf ein Thema, auf einen Schwerpunkt ausrichten. Die sind dann zeitlich unterschiedlich, die sind von der pädagogischen Erschließung anders. Wir versuchen, wie gesagt, insgesamt so gut wie möglich auf diese stärker individueller werdenden Bedürfnisse einzugehen, sei das in der Führung, sei das im Shop, sei das im Besucherservice, sei das bei den Veranstaltungen. Aber wir merken, dass wir da immer mehr an die Grenzen unserer Kapazitäten stoßen. Wir merken sehr stark, dass insgesamt die Aspekte Individualität, Wohlfühlen, Unterhaltung neben der, ich sag's mal, klassischen historischen Wissensvermittlung mehr Raum einnehmen und der Anspruch an die Wartburg als Service und als Dienstleistungsort, der wird stärker. Und es gibt eben nicht mehr dieses Komplettpaket für alle. Unser Ziel ist es jetzt natürlich, wir möchten auf die Bedürfnisse unserer Gäste natürlich eingehen, weil das gibt uns zufriedenere Gäste und das macht uns auch zufriedener im Umgang mit den Gästen. Und außerdem versuchen wir natürlich auch, potenzielle neue Besucher zu gewinnen, also neue Zielgruppen zu erschließen, Zielgruppenbreite zu erschließen. Ich nenne da jetzt zum Beispiel die Lücke, die wir haben in unserer Zielgruppe, wie es vermutlich vielen Museen geht, sind die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Also zwischen dem Besuch mit der Schulklasse und dem Besuch mit der eigenen Familie, diese Lücke haben wir sehr stark. Genauso aber ist es uns ein Anliegen, auch auf Einheimische stärker einzugehen, die Wartburg jeden Tag vor Augen haben, die einmal kommen und die dann vielleicht 10 Jahre später das nächste Mal kommen. Und das wollen wir gern ändern. Unsere Herausforderung ist, dass wir gleichbleibende Ressourcen haben, sei es finanziell, sei das personell, sei das zeitlich. Aber wir natürlich, wenn wir die Angebote individueller gestalten wollen, einen höheren Aufwand für die Konzeption, für die Kommunikation und auch für die Durchführung haben. Das braucht eben zum einen eine Fokussierung auf einzelne Bedürfnisse, auf einzelne Zielgruppen. Aber das braucht auch Kompromisslösungen für bestimmte Zielgruppen oder für bestimmte Bedürfnisse, weil wir nicht für alle individuellen Bedürfnisse Ideallösungen finden können. Und deswegen ist jetzt unsere Frage, wie schaffen wir es, Anreize für, wir haben das jetzt mal sehr groß gefasst, alle Menschen zu bieten oder zumindest für so viele Menschen wie möglich zu bieten, uns zu besuchen und uns vielleicht sogar wiederholt zu besuchen.
Also herzlich grüß Gott, beziehungsweise guten Abend. Aus dem Grüß Gott hört man schon, wo ich herkomme. Vor 30 Jahren umgesiedelt nach Hütschiroda und eine schwäbische Frau daheim und deswegen ist das Schwäbische eben immer noch da. Ich bin 60 Jahre alt, habe hier 2 gemeinsame Kinder mit meiner Frau, seit 40 Jahren schon selbstständig und habe 2 Franchise-Systeme gegründet hier in der Region. 1990 die Kulze Immobilienberatungs GmbH, ein Immobilien-Franchising und 1997 Town & Country House. Als ich die Anfrage bekam per E-Mail, ich möchte doch damals zu einer Veranstaltung kommen, muss ich mal anrufen. Der hat bestimmt jemand anders gemeint, was soll ich denn jetzt bei der Wartburg-Stiftung? Bis er mir erklärt hat, okay, erklär doch einfach, wie ihr strategisch vorgeht, wie ihr Zielgruppen findet, wie ihr Bedürfnisse erfüllt und dann gucken wir mal, ob da was raus wird. Und ich sage, naja, probieren wir das mal. Und deswegen stehe ich jetzt hier. Ne? Also ich bin sehr verwurzelt hier in der Region, wie gesagt, seit 30 Jahren, arbeite ja nicht nur als Town & Country Firmengründer und dort der Ideengeber für verschlungene Entwicklung, Vertriebskonzepte etc., sondern habe das Hotel zum Herrenhaus saniert und umgebaut zum Schulungszentrum des Waldressort gebaut, den Baumkronenpfad als einer der 4 Privaten organisiert, das Wildkatzendorf mit initiiert und den Skulpturenpark, den Skulpturenwanderweg seit 1996 mit 21 Symposien. Also ich bin ganz gut hier in der Region angekommen, will auch nicht mehr weg, weil wenn mich jemand besucht, im Raum Stuttgart, fragen die immer, wann kommst du denn wieder? Was soll ich denn bei euch da unten, alles so eng? Ich bleib hier. 1996 dann die Idee plötzlich zu sagen, Mensch, wir machen ein Franchise-System für Einfamilienhäuser. Im Jahr 1996 sind in Deutschland noch 270.000 Einfamilienhäuser im Jahr gebaut worden. Das ist an sich auch schon nicht viel, wenn man weiß, wie viele Autos verkauft werden. Aber bis zum Jahr 2007 waren es nur noch 80.000 Einfamilienhäuser im Jahr in Deutschland. Das heißt, wir sind gestartet bei 260 und haben dann die Marktführerschaft in Deutschland nach 10 Jahren erreicht, obwohl der Markt sich gedrittelt hat. Viele sind ausgestiegen während der Zeit, wo wir Marktführer geworden sind. Und dann muss ja irgendwas anders gelaufen sein als beim Wettbewerb. Und ich glaube, ich weiß, was anders gelaufen ist. Wir hatten nämlich eine Strategie, die sehr nutzenorientiert ist. Professor Mewes hat in den 50er Jahren die engpasskonzentrierte Strategie entwickelt und nach der arbeiten wir und das ist eigentlich relativ einfach, denn der hat sich den Justus von Liebig hergenommen und hat gesagt, okay, da gibt es ein Minimumprinzip, der hat die Welternährung verbessert durch das, dass er die ganzen Nährstoffe für die Pflanzen entdeckt und erforscht hat und gemerkt hat, eine Pflanze braucht unter Umständen nur ein paar Gramm von was anderem, dann kann sie wieder wachsen, du kannst ansonsten zuführen, was du möchtest, die geht trotzdem kaputt. Diesen Engpass zu finden im Pflanzenwachstum, das hat er übertragen auf Unternehmen, Verbände, Stiftungen und, und. Also die EKS ist anwendbar, wirklich im Sportverein bis zur Stiftung, bis eben zum Unternehmen. Und um was für Unternehmen sind, nach der Strategie groß geworden wird, Kärcher, Aldi und viele, viele andere, aber die 3 kennt man auf jeden Fall. Also, die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Dieser Engpass muss gelöst werden, das ist das Erste. Und er hat den Darwin nochmal zu Rate gezogen. Und der Darwin ist ja nun mal der, der diese Galapagos-Finken entdeckt hat und gemerkt hat, dass da in der Evolution aus einer Finkenart 13 verschiedene Schnäbelchen entstanden sind. Und mit diesen 13 verschiedenen Schnäbelchen Futternischen gefunden wurden. So konnte die Population dieser Finkenart auf den Galapagos-Inseln quasi überleben, weil sie sich Nischen gesucht haben. Und auch das hat er auf die Wirtschaft übertragen, Professor Mewes, indem er gesagt hat, wer alles macht wie alle anderen, der ist auswechselbar, den braucht es nicht mehr. Du musst dir Nischen suchen und musst gucken, dass du dort der Marktführer wirst, dass du dort der Experte bist, dass du Kernkompetenzen hast, die ein anderer eben nicht hat. Und diese engpasskonzentrierte Strategie, die besteht einfach nur aus 4 Prinzipien und 7 Phasen. Und die ist so einfach, dass man es wirklich mit jedem entwickeln kann, für jede Organisation, und ist für viele Betriebswirtschaftler so, dass die sagen, so einfach kann es doch aber nicht sein. Wenn ich dann zeige, wie wir das wirklich im Detail gemacht haben, schütteln die den Kopf und sagen, das kann es nicht gewesen sein, ihr müsst Glück gehabt haben. Die 4 Prinzipien sind relativ einfach. Spezialisierung statt Verzettelung ist das erste. Das wissen wir alle. Wenn wir 5 Dinge gleichzeitig tun, dann wirst du mit keinem wirklich richtig gut. Und diesen Minimumfaktor finden, das ist das zweite Prinzip. Also ich konzentriere mich wirklich darauf, wo klemmt es denn im Moment? Wo ist denn dieser von dem Justus von Liebig entdeckte Engpass bei uns in der Organisation, bei uns in der Firma? Und auch dort ist so, Sie können jeden Unternehmer fragen und wahrscheinlich auch Sie, die Verantwortung tragen hier. Wo müssten wir uns denn verbessern? Ah, da fallen jeden 5 bis 10 Punkte ein. Aber nur einer dieser Punkte ist dann tatsächlich der, der wirklich jetzt im Moment der Erfolgsverhinderer ist. Und das ist das, diesen einen Punkt zu finden und den mit aller Kraft zu lösen, das führt dazu, dass eben andere Engpässe plötzlich gelöst sind, obwohl man dachte, die lösen wir nie. Es kommen dann ganz andere Engpässe. Ist aber schön, die nächsten löst man als engpassorientierter Unternehmer auf jeden Fall am liebsten. Und das dritte ist, prinzipisch Immaterielles vom Materiellem. Wir fragen als Unternehmer nicht erst, was verdienen wir daran, wie könnte man das kalkulieren, sondern welchen Nutzen können wir eigentlich bieten der Zielgruppe, die wir vorrangig bedienen wollen. Und wenn wir den besten Nutzen bieten in der Wirtschaft, dann bekommen wir automatisch auch den Umsatz. Dann kommt im Grunde genommen auch der Gewinn von ganz alleine. Und da kommt das Prinzip 4, Nutzen bieten, Nutzenmaximierung. Ich muss als Unternehmen mehr Nutzen bieten als mein Wettbewerber in dieser Zielgruppe oder muss mehr bieten, als der Interessent oder Kunde eigentlich tatsächlich erwartet. Das sind die 4 Prinzipien, nach denen wir arbeiten. Deswegen sagen BWLer oft, das kann es jetzt nicht sein, dass man daraus dann ein Unternehmen baut, das letztlich Marktführer in Deutschland und in Kürze wahrscheinlich auch in Europa sein wird. Das hört sich, wie gesagt, alles einfach an. Es ist auch einfach, aber die Umsetzung ist schwer, weil es so einfach ist. Der Satz ist hier richtig gut. Wie kann ich die Wartburg als Welterbestätte angeblich für alle Menschen schaffen? Wir könnten als Hausbauunternehmen nicht für jeden Häuser bauen. Es gibt jemanden, der will eine Villa bauen im Südviertel mit Türmchen. Ist nicht unser Geschäft. Es gibt jemanden, der will ein Blockhaus bauen. Ist nicht unser Geschäft. Es will einer ein Architektenhaus bauen, noch ein Schwimmbad dazu, eine Sauna dazu. Ist nicht unser Geschäft. Wir haben uns eben spezialisiert auf typisiertes Bauen und auf eine Zielgruppe der Normalverdiener. Und haben gesagt, dort sind wir diejenigen, die sich wirklich auskennen und wo wir den Markt tatsächlich dann eben auch beherrschen können. Und das ist genau dieser Darwin-Fink. Also zu suchen, welches Schnäbelchen lasse ich mir als Unternehmer denn wachsen? Wo bin ich unersetzlich? Und wenn ich in solchen Gruppen bin, frage ich generell, welche Zielgruppe haben Sie denn? Dann kommen dann Ideen, wer da alles da ist, haben wir ja gerade auch gehört. Und das heißt, wer wäre denn traurig, wenn es Sie morgen nicht mehr gäbe? Die Antwort, die ist ganz interessant, weil da fällt vielen nichts mehr ein drauf. Und ich glaube, das ist die wirkliche Leidenszielgruppe, die dich will, die Empfehler ist, die dich in die Breite trägt, die dich wirklich bewirbt, ohne dass es Geld kostet. Das sind diese Menschen, die traurig wären, wenn es mich morgen nicht mehr gäbe. Und aus der EKS habe ich gelernt, und da gibt es einen schönen Satz, den ich für mich mittlerweile vereinnahmt habe seit vielen Jahren. Wenn du eine Sache gut machen willst, kannst du sie nicht für jeden machen. Und da ist eben auch die Frage, was sind die erfolgsversprechendsten Zielgruppen, die wir ansprechen können? Und dann bin ich eben nicht auswechselbar, wie die Wartburg an sich ja auch nicht auswechselbar ist. Und die kann schon durchaus trotzdem noch Schnäbelchen und Zielgruppen sich wachsen lassen. Wenn man die 4 Prinzipien kennt, dann gibt es 7 Phasen. Und auch die 7 Phasen, die wir bei jeder unserer Entscheidung durchlaufen, wenn es ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung ist, überlegen wir, ob dieses Produkt, diese Dienstleistung, das, was wir an den Markt bringen, um weiterhin Marktführer zu bleiben, wir bauen immerhin 4.000 Einfamilienhäuser im Jahr, machen rund knapp unter 1 Milliarde Umsatz. Mein Lebensziel mit 60 eine Milliarde Umsatz zu machen, habe ich um 30 Millionen nicht erreicht im letzten Jahr. Aber da müssen wir es halt dieses Jahr kriegen. Also es ist schon relativ groß, was wir da tun. Und mit diesen 4.000 Häusern, und wir machen da also auch doppelt so viel wie der zweite im deutschen Markt. Ja? Also es ist, wir sind da im großen Abstand vorne. Ja, und dann kommen wir zu den Phasen. Und die sind ganz einfach. Phase 1 ist, wenn ich jetzt nach Hannover will, muss ich wissen, dass ich logischerweise auf der Wartburg bin. Sonst ist es ganz schlecht, auf eine Karte zu gucken. Ja, mit dem Navigationssystem ist es heute eh besser. Aber ich muss wissen, wo ich stehe, wo sind meine Stärken, wo sind meine Kernkompetenzen und wo sind vielleicht meine speziellen Stärken oder wo sind Kombinationen, die zu einer Stärke führen, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Diese Analyse ist wichtig, weil wenn man immer in einem Unternehmen arbeitet, vergisst man manchmal Kleinigkeiten aus seiner Sicht, die wirklich viel, viel wertvoller sind. als wir sie selber noch sehen. Und deswegen gehen wir einmal im Jahr auch in Strategietagungen, wo wir uns moderieren lassen und wo wir selbst durch unsere eigene Strategie geführt werden. Sagen wir, da haben wir seit Jahren schon mal drüber gesprochen, aber die Stärke, die war uns gar nicht bewusst, dass wir die haben. Und also deswegen ist die Phase 1, was können wir besonders gut und wo sind unsere Kernkompetenzen? Phase 2 ist dann das erfolgsversprechende Spezialgebiet. Jetzt könnte man ja sagen, Town & Country ist in der Baubranche tätig. Nee, sind wir nicht. Natürlich irgendwo. Sind wir in der Einfamilienhausbaubranche? Nee, sind wir auch nicht. Wir sind ein kleines Kuchenstückchen in der Einfamilienhausbranche, indem wir sagen, wir bauen nur Einfamilienhaus typisiert, also vorgeplant. Das sind dann von den 100.000, die im Jahr noch bauen in Deutschland, vielleicht nur noch 25.000 Bauherren, die wir überhaupt ansprechen. Und die müssen uns finden, die müssen wissen, dass es uns gibt. So, und jetzt kommen wir eben zu dem wichtigsten Punkt, der erfolgsversprechendsten Zielgruppe. Ich habe es gerade gesagt, wir sind nicht für alle da, wir sind nur für die da, die auch ein knappes Budget haben, wenig Eigenkapital, die nicht die Luxusvilla bauen wollen, sondern sagen, hey, ich möchte gerne die eigenen verwenden, aber es muss so sein, dass noch ein Urlaub reicht, dass nur der Auspuff einmal kaputt gehen darf. Also war bei uns klar, die erfolgsversprechendste Zielgruppe ist ein Normalverdiener und der muss unerfahren sein und sicherheitsbewusst. Warum das so ist, kommt dann aus den nächsten Phasen. Und der kann 25 Jahre alt sein oder 70 Jahre. Wenn er Normalverdiener, unerfahren, sicherheitsbewusst, dann gehört er zu unserer Zielgruppe. Groß, klein, dick, dünn spielt keine Rolle. Wenn ich also diese Zielgruppe gefunden habe, wie wir sie bei Town & Country eben haben, die erfolgsversprechende Zielgruppe, es gibt ja viele Zielgruppen und deswegen hatte mich das irritiert. Wir wollen Angebote für alle Menschen schaffen. In dem Moment klingt es für mich jetzt als EKSler als Verzettelung. Wenn ich so ziele, ist unglaublich schwer, was zu treffen. Und Zielgruppe heißt ja zielen und treffen. Und deswegen muss die enger gefasst werden. Man kann ja viele Zielgruppen bearbeiten. Aber die Frage ist, was haben wir denn als erfolgsversprechendste Zielgruppe? Und das war für uns eben die, die ich gerade genannt habe. Und das ist die Frage, wo habt ihr eure erfolgsversprechendsten Zielgruppen, wo es sich lohnt, mehr Kraft reinzusetzen, mehr Energie reinzusetzen, um die zu steigern? Wir haben ja gehört, okay, Besucherzahl soll gesteigert werden, das Angebot soll attraktiver werden. Dann heißt es doch, aber ich kann ja jetzt überall ein bisschen gießen, die große Gießkanne nehmen und überall ein bisschen was verbessern. Vielleicht kommt dann nämlich nirgends mehr raus. Es geht ja darum, jetzt mal zu überlegen, wo sind denn die drei erfolgsversprechenden Zielgruppen, die ich jetzt schon bediene? Was können wir dort ändern? Und dann, wenn es sich dort steigert, dann kann ich ja diese andere Teilzielgruppe für 22 nehmen. Im Grunde ist EKS immer Versuch und Irrtum. Immer zu sagen, wir probieren es jetzt mal mit einer. Und wenn die funktioniert, dann machen wir die zweite. Also eigentlich verlieren wir mit der engpasskonzentrierten Strategie nie Geld. So, man probiert, geht wieder einen Schritt weiter und geht wieder einen Schritt weiter. Und das ist das Schöne eigentlich, dass man guckt, wo seine Stärken sind. Und die Stärken verstärkt man noch zusätzlich. Und die Schwächen lässt man im Moment mal ruhen. Dann die Phase 4. Wir haben gesagt, bei uns, okay, wir haben eine Zielgruppe, Normalverdiener, unerfahren, sicherheitsbewusst. Wenn jemand sicherheitsbewusst ist, hat er Angst beim Bauen, dass der Bauträger pleite geht, dass Mängel übrig bleiben, dass das, was der Verkäufer ausrechnet, am Ende im Monat nicht ausreicht, dass, was man ausrechnet, Haus, Grundstück und Nebenkosten, dass das überzogen wird. Also wenn ich solche Menschen als Zielgruppe habe, brauche ich Lösungen. Muss ich also für diese Zielgruppe entsprechende brennendste Probleme rausfiltern und sagen, was wollen die denn eigentlich, wenn die bauen, was brauchen die Menschen, dass sie über die Hürde springen können, dass sie in das Einfamilienhaus kommen. Das ist dann Phase 4 und da werden Sie wissen, Pleite ist natürlich eine große Sorge, die monatliche Belastung und was ist, wenn die Gewährleistung dann noch da ist. Und dafür haben wir Schutzbriefe entwickelt. Und deswegen dürfen wir in Deutschland behaupten, dass wir das sicherste Haus Deutschland vor, während und nach dem Bau sind. Und das ist unsere Alleinstellung in Deutschland, was uns zur Marktführerschaft schon 2009 gebracht hat und was uns auch hilft, die Marktführerschaft jedes Jahr auszubauen.
Wie kriege ich denn die Bedürfnisse meiner Zielgruppe raus? Also wie machen Sie das jetzt ganz konkret? Machen Sie Kundenbefragungen? Wie erreichen Sie Ihre potenziellen Kunden und befragen die nach ihren Bedürfnissen?
Indem ich die richtigen Fragen stelle. Also sage ich mal, du kannst jemanden fragen, ne? Wenn ich sie mal nehme, sage, Mensch, warum möchtest du denn ein Haus bauen? Dann sagt er, ich möchte meinem Vermieter kein Geld mehr in Rachen werfen, ich will irgendwann eine Altersvorsorge haben. Das sind jetzt die Motive, die oberhalb im Bewusstsein sind. Wenn ich seine unbewussten Ziele haben möchte, dann muss ich was ganz anderes machen. Dann muss ich ihn emotional nehmen. Sag mal an, er sitzt bei mir und ich lege dann meinen Stift weg und sage, jetzt stellen Sie sich mal vor, das Häuschen, was Sie sich wünschen, steht. Wir haben es miteinander gebaut. Sie fahren abends nach der Arbeit nach Hause mit dem Auto auf das Haus zu. Schließen die Tür auf, machen die Tür auf. Was wird anders sein, als wenn Sie heute Abend nach Hause kommen? Glauben Sie, da kommt Altersversorgung, da kommt völlig andere. Und dann kommen die Motive im Unterbewusstsein. Und das ist die Frage. Ich kann eine Kundenumfrage oder da im Hof Umfragen machen, die bringen mich nicht weiter. Sondern es muss wirklich im Einzelgespräch dann, dass man diese Motive hinter den Motiven rauskriegt und diese unbewussten Dinge mit rauskriegt. Und das musste ich lernen. Also die Fragestellung ist einfach die wesentliche, wie ich es rauskriege, was die Bedürfnisse sind. Ich muss immer wieder gucken, dass ich wieder neue Dinge zusammenfüge, dass ich Neuerungen bringe, dass ich diesen Vorsprung, den man hat am Markt, wirklich auch halte. Sie lösen was, dann können Sie sich im Internetzeitalter vorstellen, 6 Wochen später hat es die Konkurrenz auch. Also ist die Phase 5 auf die Phase 4, also brennendes Problem besser gelöst als der Wettbewerb. Und das ist eben diese Innovationsstrategie. Und Innovation, da schalten viele schon immer ab, weil sie denken, das Innovation ist Erfindung. Innovation ist aber nur Verbesserung. Innovation ist nur etwas, was man vielleicht aus einer anderen Branche, also wie wir jetzt, also Mensch, das könnten wir auch machen. Also was man holt aus einer anderen Branche in sein eigenes Gewerbe mit übernehmen, das ist Innovation. Das ist also viel einfacher, als sich das Wort bei vielen festbrennt. Also wie lange halten wir den Vorsprung? Das ist eben das Thema, das wir brauchen. Und da ist die Frage, solche Veranstaltungen, die Sie jetzt hier machen, führen ja dazu, dass jeder mal eine Idee kreiert. Das ist innovativ. Da kommen vielleicht aus 2 Ideen, kommt plötzlich morgen eine ganz andere raus und die setzt man um. Und schon hat man etwas, was auf der Hand lag, was man vielleicht nachher sagt, na, so einfach kann es doch nicht sein. Aber es ist manchmal einfacher, als man denkt, dass man innovativ ist. Bei uns gehören Kundenbefragungen dazu, Mitarbeiterbefragungen. Wir haben Innovationsschmieden, wir haben ganz viele Veranstaltungen, auch natürlich Auswertung unserer Hotline, wo jeden Tag Verkäufer und Kunden anrufen, sodass wir sehen, wo klemmt es eigentlich, was müssen wir denn wieder lösen, wo können wir denn besser sein als die anderen. Wir machen zum Beispiel auch eine Zweizieger-Analyse, also Leute, die nicht mit uns gebaut haben. Weil die, die mit uns bauen, ja, die sind zu 87% so, dass sie wieder mit uns bauen würden. Da kann ich mich beweihräuchern und kann sagen, bin ich ein toller Hecht. Das nützt mir aber nichts. Es bauen ja so und so viele Tausend nicht mit uns. Also muss ich fragen, warum habt ihr denn nicht mit uns gebaut? Was haben wir denn falsch gemacht? Was müssen wir anders machen, damit ihr bei uns gebaut hättet? Und da holen wir die meisten Verbesserungen raus. Im Grunde genommen kann man es an einem Beispiel machen. Die Menschen haben so ab dem Jahr 99, 2000 ins Internet geguckt und konnten dich so googeln, glaube ich, noch nicht mal. So lange gibt es die noch nicht mal. Aber da konnte man also in der Suchmaschine suchen und dann gab es schon mal so eine Information. Und seit 2002, 3, 4 unterhalten sich Menschen im Internet. Und da fing es an, dass es schwierig wurde. Dass sie plötzlich bei einer Bauherrin dann, du, sag mal, du hast auch mit Tarnenkante gebaut. War das alles so, wie die das erzählt? Ach, glaubst nicht, du, da ist feucht geworden in der Bauzeit und die Baustelle war nicht gesichert. So wird ja drüber diskutiert. Ob das dann richtig oder falsch ist, du hast keine Chance. Also mussten wir uns 2008 entscheiden, wie wollen wir denn künftig am Markt auftreten? Wollen wir weiterhin den Menschen erzählen, wie es funktioniert oder wollen wir eigentlich fragen, was sie sich wünschen? Und dann haben wir diesen Einkaufshelfer gemacht. Also Verkaufen 2.0 habe ich es genannt. Heute heißt es UW, Verkaufsmethode, die ich entwickelt habe. Das heißt Handeln durch Geschehen lassen. Also wenn ich mit Menschen rede über den Hausbau, dann sage ich nicht, was ich habe, sondern ich frage deutlich, was die möchten. Und nach 20 Minuten kann ich wissen, ob sich das Gespräch für den Interessenten lohnt, weil unser Produkt und unsere Dienstleistung stimmt, oder ob er zur Konkurrenz gehen muss. Also etwas tun, was eigentlich nie ein Verkäufer machen würde. Das schickt niemand weg. Er versucht, dem was zu verkaufen. Und seit 2008 verkaufen wir nicht mehr. Sondern wir gucken vorher, ob wir zusammenpassen. Und wenn das Produkt gut ist, dann ist in Ordnung. Aber das ist natürlich Versuch und Irrtum. Da hat man einen Schutzbrief entwickelt und der hat nicht funktioniert. Oder die Leute haben sich unter einer Finanzierungssumme-Garantie was ganz anderes vorgestellt, als wir dahinter verstecken. Eine Gewährleistungsbürgschaft von 75.000. Wow, wann kommt die denn? Natürlich ist es immer Vortasten, klar. Aber wir mussten uns komplett ändern. Also wir haben auch 2008 50% unserer Verkäufer auswechseln müssen. Und das in ganz Deutschland, weil Verkäufer konnten wir nicht mehr brauchen. Weil wir gesagt haben, wir verkaufen nicht mehr. Wir lassen uns das Haus abkaufen. Und das Haus, auch das musste sich ändern, geht mit. Das heißt, wenn Sie zu mir sagen, Sie wollen 800 Euro im Monat ausgeben und haben 40.000 auf dem Konto, dann muss das Haus ja zu der Monatsbelastung passen. Dann brauchen wir über ein Traumhaus nicht groß reden. Da gibt es halt das Haus und entweder das passt oder es passt nicht. Also wir mussten alles drehen, komplett. 1997 war das völlig anders, aber alle 10 Jahre haben wir eigentlich den Markt gedreht. Vor allem auch muss man gucken, nicht was heute gut und richtig ist, muss morgen noch so sein. Man muss Dinge eben dauerhaft in Frage stellen, sagen, müssen wir das wirklich so machen oder können wir vielleicht dort eine Veränderung herbeiführen. Und dann sind wir schon bei der Phase 6. Denn wenn ich Innovationen habe, wenn ich Erfindungen nicht kreiere, aber Verbesserungen kreiere, dann heißt es, dass ich oft die Kernkompetenz im Unternehmen selber nicht habe und Kooperationspartner brauche. Also jetzt sage ich mal, bei uns ist der Engpass immer schon gewesen, weil wir die jüngste Hausbaufirma sind, dass der Markenbekanntheitsgrad noch nicht so hoch ist wie bei den anderen. Ist klar, 60 Jahre ist einfach anders als 23 und so brauchen wir Kooperationspartner. Und die Kooperationsstrategien bei der EKS sind wirklich gut durchdacht. So ist im Moment gerade, wenn Sie beim Lidl einkauft, sieht jetzt das Osterei mit dem Town & Country Logo und das sind 3200 Shops bis April, wo Eier rausgegeben werden ab 20 Euro und immer ein Town & Country Haus zu gewinnen ist. Und da gehen 24 Millionen von diesen Eiern raus. Das sind dann Kooperationsstrategien. Lidl kann kein Einfamilienhaus bauen, wir schon. Wir können aber die Werbung nicht leisten, die die machen jetzt in ihren Einkaufsprospekten. Und so bauen wir jetzt quasi für die das Haus, das bezahlen wir auch, und die machen für Millionen Werbung für uns. Die kostet es aber nichts, weil ob die das da abdrucken auf ihrem Prospekt, spielt keine Rolle. Und das sind dann so Kooperationen, wo die Zielgruppe getroffen wird. Und der Lidl und Town & Country hat so 70% die gleiche Zielgruppe. Also aus Innovation kommt Kooperation. Und diese Kooperationen sind ganz oft werden die vernachlässigt. Wenn man den Erfolg nicht gleich sieht, sondern Kooperationen, das heißt einzahlen und abheben. Und viele wollen Kooperationen schmieden, wo sie nur abheben und nicht einbezahlen. Und das ist aus der EKS wirklich gut, wo man sagen, welche Kooperationen könnte man denn auch hier in der Region noch machen, die man vielleicht mal probiert hat, aber vielleicht unter dem falschen Vorzeichen. Vielleicht hat man es gar nicht so richtig konzipiert, gar nicht zum beiderseitigen Nutzen. Da wäre vielleicht das eine oder andere in vielen Branchen drin, vielleicht auch hier. Dann kommt die letzte Phase, die wir haben, und das ist die wichtigste Phase, denn die heißt ganz einfach, wir dürfen nicht produktorientiert sein, sondern am konstanten Grundbedürfnis arbeiten. Da mache ich jetzt ein Beispiel. Kodak kennt jeder, ne, den Film. Und diese Kodak-Ingenieure waren unglaublich toll. Die haben aluminiumbedampfte und silberbedampfte Filme entwickelt und haben selber dann die Digitalfotografie erfunden. Die Ingenieure, die die Filme gemacht haben, haben gesagt, so ein blödes Bild, was das Digitalfoto macht, das wird nie so gut wie unser Film. Und haben die Digitalfotografie an Sony verkauft, für wenig Geld. Und Sony hat dann die Digitalfotografie groß gemacht und Kodak gibt es nicht mehr. Also es war jetzt Produktorientierung statt am Grundbedürfnis zu sein. Was war das Grundbedürfnis? Die haben es einfach nicht begriffen. Das Grundbedürfnis war nicht, schöne Bilder zu machen auf einem Film, den man dann nächste Woche abholen darf im Drogeriemarkt, sondern eigentlich ist das Grundbedürfnis Fotos machen und die ganz schnell seinen Freunden zeigen oder seinen Verwandten zeigen. Und da war Digitalfotografie eigentlich besser. Dass es die Digitalfotografie jetzt auch nur im Handy gibt und Digitalfotos eigentlich gar nicht mehr gekauft werden, könnte man jetzt dem Nächsten, der es wieder versäumt hat, am Grundbedürfnis sein. Die haben die besten Kameras gebaut, anstatt darüber nachzudenken, hey, wie geht denn das noch besser in der Hosentasche, aus der Hosentasche. Also man sieht, es passiert großen Konzernen sogar, dass sie produktorientiert bleiben, im Ingenieurdenken sind und nicht in Ausdenken. Und das ist die Frage. Dann heißt es natürlich, ja, was machst du denn eigentlich mit Town & Country? Ihr baut ja auch nur Häuser, Massivhäuser, ja. In unserem Logo steht Town & Country Haus. Und unser Grundbedürfnis heißt Wohnen in den eigenen vier Wänden zur mietähnlichen Belastung. Und das könnte auch irgendwann, kann das Haus noch weg und könnte nur Town & Country Wohnen drunter stehen, würde auch gehen. Und ich sage immer, ob wir aus Kartonhäuser bauen, ob wir Lehmhütten bauen, ob wir Holzhäuser bauen, ob wir fertig oder massiv bauen, ist unwichtig. Wir bauen das, was die Menschen wollen. Ob die Menschen künftig in Ballons wohnen wollen oder Erdhöhlen bauen wollen, dann bauen wir halt Erdhöhlen oder lassen Ballons steigen. Das ist die Idee dahinter, dass ich als Unternehmensgründer und mit meiner Forschung und Entwicklung offen bleibe, guck, was weltweit funktioniert, was da passiert und ob sich Wohnen ändert und dass man da rechtzeitig eben nicht Kodak ist. Als ich die Firma gegründet habe, hat jeder gesagt, bist du bescheuert? Du kannst doch nicht in eine Branche einsteigen, wo es abwärts geht. Aber aus der EKS lernen wir, dass solche Phasen, wo es viele Probleme gibt, unglaublich tolle Chancen gibt, um wirklich den Wettbewerb hinter sich zu lassen, weil man Problemlösungen angehen kann. Also auf einem Markt, wo es allen gut geht, ist die EKS nicht nötig, da geht es ja allen gut. Aber in einer Branche, wo es abwärts geht, ist perfekt. Das sind diese sieben Phasen der EKS, die uns groß gemacht haben. Und wie gesagt, es war jetzt nichts Besonderes, so einfach kann es nicht sein, doch es ist so einfach. Und es gibt mittlerweile über 1000 Marktführer, auch in Deutschland, die durch die Strategie eben dort angekommen sind, wo sie ankommen wollten. Und ja, jetzt was wir draus machen, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, gucken wir mal. Danke.